Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, moin. Ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Bei mir zu Besuch ist eine Frau mit einem außergewöhnlichen Arbeitsplatz. In der Umgangssprache würden wir sagen, sie arbeitet hinter Gittern. Ist das denn aber wirklich so oder wie sieht's da aus, wo sie arbeitet? In der einzigen Jugendstrafanstalt Niedersachsens für geschlossenen Jugendstrafvollzug. Also wie es da aussieht, das klären wir gleich. Herzlich willkommen, Kea Reinicke, Lehrerin in der Jugendanstalt Hameln. Moin.
Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Kann man sagen, dass Sie hinter Gittern arbeiten?
Ja, das ist tatsächlich im wahrsten Wortsinn so der Fall.
Ist so. Wie würden Sie Ihre Berufsbezeichnung nennen? Also was steht bei Ihnen im Ausweis oder in offiziellen Papieren?
Also in meinem Dienstausweis steht tatsächlich eine sehr schöne Bezeichnung, denn ich bin ganz offiziell als Oberlehrerin in der Jugendanstalt Hameln eingestellt.
Das ist eine schöne Bezeichnung.
Ja.
Sind Sie denn auch oberlehrerhaft?
Ich hoffe nicht. Ja. Man kämpft immer wieder gegen an, das auch nicht zu werden.
Ja. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Haben Sie sich das gezielt ausgesucht oder war es eher zufällig?
Tatsächlich ist das bei mir eher über einen Zufall entstanden. Ich habe ganz klassisch auf Lehramt studiert, eigentlich die Fächer Deutsch und Spanisch, habe dann noch mein Zusatzstudium für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache drangehangen und ja, musste auch im Rahmen dieses Studiums dann noch weitere Praktika im schulischen Bereich machen. Man hatte natürlich jetzt aber schon 10 Schulpraktika in verschiedensten Schulformen gemacht und irgendwie war mir mal nach etwas anderem. Und dann bin ich tatsächlich über eine Freundin auf die Idee gekommen, das doch vielleicht mal im Strafvollzug zu machen, da es ja auch dort Schule gibt. Und bin da quasi zum ersten Mal überhaupt damit in Kontakt gekommen.
Weil sie das selber schon mal gemacht hat, ihre Freundin? Oder wie kam sie darauf?
Genau, die hat selber dort damals gearbeitet im Jugendvollzug. Und ja, dann hatte ich mich dort einfach beworben für ein Praktikum. Das hat auch ziemlich schnell geklappt. Hab da mal reingeschnuppert, fand das total super.
Was fanden Sie super?
Ja, vor allem dieses Schule mal etwas anders zu sehen. Kleinere Lerngruppen, ganz andere Lerngruppen. Lerngruppen, die nur aus Männern bestehen, denn bei uns sind ja nur männliche Inhaftierte untergebracht. Und ja, einfach wie Lernen dort auf etwas andere Weise einfach funktioniert.
Und warum finden Sie es gut, wenn nur Männer in der Gruppe sind?
Ich finde es nicht unbedingt nur
das
gut.
Also
es ist jetzt so ein Ausschlusskriterium, dass es nur Männer sein. Es ist einfach ja im Vollzug so der Fall. Aber tatsächlich, ja, bringt dieses Klientel, eben dass es auch männliche sind oder männliche Schüler, nochmal eine andere Dynamik auch oft mit rein,
auf die man
sich erstmal einstellen muss.
Ich glaube schon, das ist eine andere Gruppendynamik, als wenn es eine gemischte Gruppe ist oder wenn es eine reine Frauengruppe ist, ne? Aber was ist denn das Besondere bei so einer Gruppe?
Ich würde sie jetzt aber gar nicht auf das Geschlecht beziehen, sondern einfach generell auf das Klientel. Die haben natürlich eine große Lebensgeschichte, die sie irgendwie mitbringen. Die wirken oft für ihr Alter schon viel weiter, im Sinne dadurch, dass sie einfach schon viel, viel mehr auch erlebt haben in ihrem Leben. Eine ganz andere Lebensgeschichte da eben auch mitbringen. Und ich glaube, das Ding ist, dass man sich von außen oft vorstellt, dass das alles so starke, harte Jungs sind, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und ganz oft ist es komplett das Gegenteil, dass man sehr, sehr feinfühlige, sehr sensible junge Männer dort vor sich sitzen hat, mit denen die Arbeit einfach total viel Spaß macht.
Wie war denn Ihr allererster Eindruck, als Sie da reingekommen sind? Oder fragen wir vielleicht noch einen Schritt zurück, mit was für einem Gefühl sind Sie da hingegangen?
Anfangs natürlich erstmal auch mit großer Vorfreude. Also ich glaube, es war mehr mein Umfeld, was so ein bisschen die Sorgen hat. Oh Gott, und man erreicht dich dann ja auch den ganzen Tag irgendwie gar nicht. Du bist ja dann auch quasi total mit eingeschlossen in diesem System. Und bei mir war es aber eigentlich eher die Vorfreude, mal zu gucken, was erwartet mich da jetzt? Was kommt so auf mich zu?
War das auch so ein bisschen Abenteuerlust? Weil wir haben ja bestimmte Vorstellungen, die meisten zumindest, wie es im Gefängnis oder in so einem Jugendknast, sage ich mal, aussieht. Hat sie das auch gereizt?
Ja, natürlich. Also gerade am Anfang auch eben für das Praktikum. Später, als ich jetzt hauptberuflich dort eingestiegen bin, kannte ich das Ganze ja schon. Aber damals war es auf jeden Fall immer auch die Lust, das mal kennenzulernen und dann auch wirklich eben diesen ganz speziellen Bereich Schule im Strafvollzug. Wie sieht das eigentlich aus? Wie funktioniert das?
Was macht den Unterschied zur Schule im Freien?
Wir haben zum einen auf jeden Fall kleinere Lerngruppen, teilweise wirklich nur 4 Schüler bis hin zu vielleicht mal 14. Also es ist natürlich was ganz anderes, als wenn man draußen 33 junge Menschen vor sich sitzen hat.
Ja.
Das Alter, die Altersstruktur.
Die ist von?
14 bis 24.
Ja.
Das heißt, es sitzen auch durchaus in einem Kurs Schüler mit einem Altersunterschied von 4, 5, 6 Jahren auch mal.
Und da muss man den Generationsspagat auch irgendwie hinbekommen, oder?
Auf jeden Fall.
Also die Bedürfnisse sind ja unterschiedlich und der Stand, der Wissensstand, der Erfahrungsstand, schätze ich mal, ist auch unterschiedlich.
Ja, wobei wir da ja schon drauf achten, bei der Einteilung, wir haben ja verschiedene Maßnahmen von Sprach- und Integrationskursen bis hin zu abschlussbezogenen Maßnahmen oder auch Ausbildungsmaßnahmen in den Werkbetrieben bei uns. Von daher wird ja schon auch nach dem Niveau und dem jeweiligen Bildungsstand unterschieden und da eben versucht, Gruppen einigermaßen passend eben auch zusammenzufügen, damit man sie bestmöglich fördern kann.
Ist das denn eine andere pädagogische Arbeit? Also abgesehen davon, dass die Gruppen kleiner sind, wie sie mit den Menschen arbeiten, ist das, wie unterscheidet sich das?
Ich hatte jetzt vor allem in meinen, ja, auch noch wenigen Dienstjahren vor allem das Gefühl, dass man ganzheitlich pädagogischer mit den jungen Menschen arbeiten kann, weil man eben nicht nur einfach reingeht in den Unterricht, seinen Unterricht abhält, wieder rauskommt und dann weiter nichts mit den Jungs am Hut hat, sondern auch ganzheitlich irgendwie mit involviert ist im ganzen Vollzug, auch in den Vollzugsabteilungen zum Beispiel, bei weiteren Konferenzen, Gesprächen, sei es, dass es mal um Lockerungen geht von einem Gefangenen, wird man als Lehrkraft oder zuständige Kursleitung mit einbezogen. Und man kriegt auch einfach viel mehr mit, was bei den jungen Menschen los ist. Man merkt, da ist gerade irgendwie was im Argen. Man kann schnell mit den Häusern im Kontakt sein, den Wohngruppenbetreuern, mal nachhorchen, was ist denn da gerade los. Man kriegt die Jungs dadurch, dass sie ja eben auch nicht weg können, auch ganz gut nach Feierabend nochmal, dass man sagt, okay, ich komme heute Nachmittag nochmal und dann spricht man nochmal darüber, was vielleicht heute in der Schule vorgefallen ist oder was jemand gerade beschäftigt.
Das heißt, es hat eine andere Intensität, als wenn man jetzt in einer Schule, sag ich mal im Freien, für eine Stunde in der Klasse ist und wieder weggeht, so haben sie eine intensivere Begegnung mit den Schülern.
Würde ich auf jeden Fall so sehen, ja.
Ich habe mal einen Auftritt gehabt in Hamburg, in Santa Fu, also im Gefängnis in Hamburg-Fuhlsbüttel. Und ich hatte großen Bammel davor, weil ich jetzt nicht wusste, auf was für Menschen ich dort treffe. Und als ich dann die ganzen Kontrollen durchlaufen bin, das finde ich schon sehr einschüchternd und beeindruckend. Alles draußen lassen, kein Handy mitnehmen und dann sieht man die ganzen Gitter und so weiter. Und dann kamen die Jungs nach und nach rein. Tätowiert, muskulös, groß, kräftig und auch mit einem relativ ernsten Gesichtsausdruck. Und bei dem Auftritt habe ich aber gemerkt, dass das ganz herzliche, nette Menschen sind. Warum auch nicht? Es sind ja im Grunde ganz normale Menschen, die vielleicht einen Fehler begangen haben oder etwas gemacht haben, was gegen das Gesetz ist. Das sagt ja noch lange nichts über sozusagen deren tiefen Menschlichkeit aus. Würden Sie das bestätigen?
Auf jeden Fall. Man muss auch oft ja ein bisschen dahinter schauen, was ist überhaupt vielleicht auch die Ausgangslage einer Person, was ist ihre Lebensgeschichte, wie ist sie vielleicht auch dahin gekommen, wo sie jetzt gerade an dem Punkt ist. Und dazu kommt auch noch, es ist vielleicht auch eine ganz komfortable Situation, die ich als Lehrkraft im Vollzug habe, dass für meine Arbeit ja nicht grundlegend entscheidend ist, warum jemand dort ist. Er ist jetzt eben dort und ich begleite ihn auf dem Weg zu einem Schulabschluss, ihn dabei zu fördern, sich weiterzuentwickeln und gar nicht unbedingt ja auf die Straftat auch blicken muss.
Also das war auch das, was mich so begleitet hat, der Gedanke, ich bin ja jetzt nicht da, um irgendwie zu urteilen über Menschen, sondern als allererstes sind es ja auch Menschen, die dort sind und die wir unterhalten. Das war so mein Gedanke. Wie kann ich mir Ihren Arbeitsplatz vorstellen?
Ja, also.
Sehen Sie Gitter, wenn Sie aus dem Fenster gucken oder Mauern?
Ich selber jetzt direkt nicht, aber weil mein Büro auch zum Innenhof geht. Also ich sehe die ganzen Hafthäuser, aber kann auch quasi nicht in den Außenbereich gucken. Grundsätzlich klar, es ist aber natürlich ein anderer Weg, als würde ich jetzt draußen an der Schule arbeiten. Man kommt durch mehrere Schleusen, die Gitter, muss auch erstmal sein ganzes Equipment, was man ja so dabei hat, auch holen, die Schlüssel etc. und bewegt sich dann eben in den Schulbereich. Was man relativ schnell bei uns lernt oder sich angewöhnt ist, man schließt ständig irgendwelche Türen auf und wieder zu.
Sind Sie schon mal bedroht worden?
Nein, direkt nicht. Ich hatte das vielleicht mal, dass der ein oder andere ein bisschen erzürnt geworden ist im Unterrichtskontext. Aber jetzt nicht, dass es wirklich in der Bedrohungssituation mir als Person gegenüber übergegangen ist.
Aber das ist ja trotzdem auch nochmal eine andere Situation, im Gefängnis zu sein. Und die Jugendlichen oder die jungen Männer, die dort sind, haben ja nochmal eine besondere Biografie. Was macht das Wissen mit ihnen, dass sie wissen, dass sie etwas angestellt haben in ihrem Leben? Die waren gewalttätig oder was auch immer sie gemacht haben. Ob das immer mitschwingt? Also wenn ein Konflikt da ist, dass sie denken, Mensch, der hat vielleicht eine kurze Lunte, die Situation kann schnell eskalieren.
Habe ich am Anfang tatsächlich auch immer gedacht, weil ich da doch auch sehr sensibel bin, dass mich das viel mehr beschäftigen würde, und habe ganz schnell die Erfahrung gemacht, sobald ich die Jungs vor mir sehe, ist das ziemlich stark ausgeblendet, wieso jetzt jemand genau hier ist und so weiter. Also diesen Unterschied, jemanden entweder als Gefangenen zu sehen mit seiner Straftat oder auch in meiner Position dann einfach als Schüler, dem ich jetzt etwas vermitteln möchte, das klappt tatsächlich ziemlich gut.
Gibt es dennoch herausfordernde Momente für Sie?
Auf jeden Fall. Nee, ich glaube, es ist vor allem schon manchmal die Thermik in den Gruppen auch, dass man ja auch viele junge Menschen da sitzen hat.
Junge Männer vor allem mit viel Testosteron. Junge Männer, ne?
Mit viel Testosteron, die vielleicht auch mal in einem Konflikt untereinander vielleicht doch schneller hochfahren würden, als es jetzt so der Großteil tun würde, wo man doch schnell oder auch einen guten Riecher für haben muss. Okay, wie verändert sich jetzt die Situation? Wann könnte es wie umschlagen? Muss man intervenieren oder kriegt man das vielleicht auch gerade noch deeskaliert zum Beispiel?
Intervenieren heißt auf den Notknopf drücken? Ich stelle mir das jetzt nur so vor. Ich weiß nicht, ob es einen gibt.
Ja, also in meinem Fall würde ich wahrscheinlich anfangs verbal versuchen zu deeskalieren durch Ansprache. Oft sind es aber auch tatsächlich die anderen Mitgefangenen, die da auch schon eingreifen, die auch ein gutes Gefühl dafür haben, wann kippt vielleicht etwas, um damit reinzugehen. Aber tatsächlich ja, also ich würde jetzt nie körperlich irgendwie dazwischen gehen, sondern dann tatsächlich die Kollegen um Hilfe bitten.
Würden Sie sagen, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Sie eine Frau sind?
Ich würde es als Vorteil sehen. Ich glaube, man hat am Anfang oft so dieses Bedenken, also vor allem, glaube ich, andere Personen, wenn du da als junge Frau anfängst, wirst du ernst genommen oder, keine Ahnung, vielleicht als Sexualobjekt gesehen oder sonstiges. Ja. Ich habe aber eher die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass sie einer jungen Frau doch sehr offen gegenüber sind, auch dankbar vielleicht manchmal für dieses weibliche Entgegenkommen im Sinne von, man fragt vielleicht auch nochmal nach, bringt ein bisschen Empathie mit und hat auch weniger diese Problematik, dass man jetzt irgendwie nicht ernst genommen wird. Also bei den meisten ist schon irgendwann der Punkt, dass sie merken, okay, die möchte mir eigentlich nur was beibringen, die möchte mir etwas Gutes. Warum soll ich der jetzt irgendwie abwehrend gegenüberstehen?
Ja, interessant. Man hat doch irgendwie, oder wir haben doch irgendwie Vorurteile, was die Menschen hinter Gittern angeht. Welchen Vorurteilen begegnen Sie denn in Bezug auf Ihre Arbeit?
Also ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich, ja, dieses, das sind ja alles männliche Inhaftierte. Wie kommst du denn da auch als Frau zurecht im Vollzug? Was dann aber doch eigentlich viel einfacher ist, als man sich das oft vorstellt. Und dann glaube ich vor allem der Punkt, ja, die sind doch alle hochgradig kriminell und aggressiv. Und ja, also man hat, glaube ich, so ein typisches Menschenbild, was man dort auf alle projiziert.
Ja. Und was ist das typische Menschenbild, wie Sie das beschreiben würden, wenn Sie jetzt sozusagen die Durchschnittsperson beschreiben würden?
Kann man eigentlich gar nicht, weil es genau andersrum ist. Man kann gar nicht so einen Stereotypen bilden, sondern hat dort so ein vielfältiges Abbild auch der Gesellschaft bei uns in der Jugendanstalt von jungen Männern, die wirklich auch ganz ja, vielleicht sogar eher zurückhaltend wirken, schüchtern sind, unsicher sind, bis hin natürlich auch zu denen, die man vielleicht sich eher so klischeehaft vorstellt als starke, kräftige Kerle, die einen dicken Bizeps haben. Ja. Aber auch bei denen entdeckt man dann manchmal durch verschiedene Situationen in Projekten oder sonstigen eine ganz, ganz weiche Seite.
Was man sich gar nicht vorstellen könnte. Was sind denn so die Straftaten, weswegen sie dort im Gefängnis sind?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, ein Großteil fällt tatsächlich auf Diebstahl, Raubdelikte und sowas zurück. Wir haben auch viele Fälle von Körperverletzungen zum Beispiel, aber auch eben Straftaten im Bereich der Sexualdelikte. Totschlag, Mord. Also eigentlich so die,
alles dabei,
die ganze Palette und dann eben einfach in unterschiedlicher Häufigkeitsverteilung.
Das heißt, die Zeit, die Sie im Gefängnis verbringen, sind auch unterschiedlich. Von bis, können Sie uns was sagen?
Also das die Höchststrafdauer für Jugendliche beträgt ja 10 Jahre. Das haben wir auch tatsächlich eher seltener. Ich weiß jetzt gar nicht, was so aktuell die Durchschnittshaftzeit ist. Ich glaube, die lag mal so bei 1,5 Jahren ungefähr.
Ja.
Aber wirklich auch von bis ist immer mal alles dabei.
Wie ist das denn bei jungen Menschen, die mit 14 ins Gefängnis kommen? Was sind das für Persönlichkeiten, ohne jetzt zu verallgemeinern?
Also erstmal kann man ja sagen, glücklicherweise haben wir da ja auch gar nicht so viele von. Ja. Wenn man wirklich ja mit 14 auch schon in den geschlossenen Vollzug kommt, bringt das meist eine relativ heftige Straftat ja auch mit sich.
Ja.
Und auch dann ist es wieder die Lebensgeschichte, die dahinter steckt und auch da ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, Persönlichkeitsstrukturen, die Jungs so mit sich bringen.
Ein wichtiges Thema ist ja auch die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, wenn die aus dem Gefängnis kommen. Welchen Einfluss haben Sie auf die Biografien von jungen Männern, wenn Sie unterrichten?
Also unser Ziel der Resozialisierung umfasst ja so ein bisschen, dass der junge Mann möglichst nahtlos wieder eingegliedert werden kann in die Gesellschaft nach seiner Entlassung. Und da spielen natürlich auch sowas wie Schulabschlüsse, vielleicht eine abgeschlossene Ausbildung sogar, eine ganz, ganz große Rolle, um dann eben auch eine berufliche Perspektive einfach nach der Entlassung zu haben und irgendwie auf dem Arbeitsmarkt auch standhalten zu können und mitkonkurrieren zu können.
Ich kann mir vorstellen, dass einige von den Jungs, die da sind, Schule gar nicht als so wichtig erachtet haben. Gibt es da einige Momente, wo Sie gemerkt haben, dass es bei dem einen oder anderen Klick gemacht hat?
Ja, tatsächlich ziemlich oft, wenn dann doch irgendwann im Laufe des Unterrichts dann mal die Erkenntnis kommt, boah, jetzt denke ich mir doch manchmal, es wäre schlau gewesen, nicht nach der 6. Klasse aufzuhören, zur Schule zu gehen. Also solche Äußerungen fallen durchaus mal bei den Jungs.
Wie ist das dann für Sie?
Ja, es ist natürlich irgendwie auch traurig zu hören, dass ja Schule den jungen Mann so schnell verloren hat in der Vergangenheit und gleichzeitig aber auch schön zu sehen, dass sie jetzt vielleicht doch einen Sinn darin erkennen oder vielleicht auch erstmalig wirklich auch irgendwie einen Spaß daran entwickeln, was zu lernen.
Gibt es da für Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, das war ein ganz besonderer Fall, wo ich jemanden inspiriert habe oder wo jemand gemerkt hat, das ist wirklich etwas, worauf ich mich jetzt in Zukunft doch konzentrieren sollte?
Also ich glaube, was für mich, das ist jetzt gar nicht so ein einschneidendes Erlebnis unbedingt, was so die Zukunftsplanung eines jungen Menschen angeht. Aber dadurch, dass ich Deutschlehrerin bin, kommt es natürlich öfter mal dazu, dass wir mal eine Lektüre lesen und mal ein ganzes Buch lesen. Und ich hatte das tatsächlich auch schon in einigen Kursen, dass dann Jungs tatsächlich mal zurückgemeldet haben, boah, das ist das erste Buch, was ich komplett gelesen habe in meinem ganzen Leben. Und das fand ich dann doch irgendwie total beeindruckend. Und da ist man natürlich auch stolz, dass man das irgendwie geschafft hat, was auszuwählen oder denjenigen da vielleicht so durchzubringen, dass er da am Ball geblieben ist und vielleicht dann doch auch mal selber in die Bücherei geht und sich mal ein Buch ausleiht.
Gibt es jemanden, der sich bei Ihnen gemeldet hat, nachdem er aus dem Knast wieder weggekommen ist? Und sagt, Mensch, danke, dass Sie mir geholfen haben oder wie auch immer?
Nein, tatsächlich noch nicht. Ich hoffe da noch drauf. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin ja jetzt seit 3 Jahren in der Jugendanstalt. So ganz viele sind seitdem auch noch nicht unbedingt rausgegangen. Ja, aber ich würde mich immer freuen, mal von jemandem zu hören, wie es weitergegangen ist.
Ja, das glaube ich. Das ist ja mit Sicherheit spannend, mit welchen Herausforderungen Sie zu tun haben und was Sie vielleicht ja auch gelernt haben, wie Sie Probleme dann am Ende meistern. Barbara hat Besuch, heißt es, und bei mir zu Besuch ist Kea Reinicke und sie ist Lehrerin in der Jugendanstalt in Hameln. Was macht Ihren Beruf so spannend?
Die Abwechslung. Natürlich steht hauptsächlich...
Das würde jetzt keiner denken, dass es im Gefängnis Abwechslung gibt.
Ja, aber es ist, glaube ich, vor allem der Punkt, man ist ja jetzt als Lehrerin nicht nur unbedingt mit dem Unterricht beschäftigt, in der Unterrichtsplanung, sondern auch ganz viel drumherum, ne? Dass man als Kursleitung zum Beispiel auch viel mit in den Häusern, in irgendwelchen Konferenzen involviert ist, wenn es um die Weiterentwicklung der jungen Männer geht. Man kann sich in vielen Bereichen auch einbringen. Ich habe tatsächlich auch dadurch, dass ich als Deutschlehrerin ursprünglich eigentlich fürs Gymnasial- und Gesamtschullehramt, ich unterrichte aber von bis, also ich war war in eher Förderschulmaßnahmen, Berufseinstiegsklassen hinten in den Werkbetrieben bis hin zu abschlussbezogenen Maßnahmen wie dem Realschulkurs, den ich begleite. Also da ist auch wirklich die Niveauspanne sehr breit. Und wir haben auch ganz viele Projekte nebenbei noch, in die wir uns auch so mit einbringen können.
Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, nochmal zu einer Regelschule zurückzukönnen oder dort jetzt in der Jugendanstalt zu bleiben, wie würden Sie sich entscheiden?
Ich würde auf jeden Fall lebenslang im Gefängnis bleiben wollen, auch wenn das ganz, ganz merkwürdig für die meisten Leute, glaube ich, klingt.
Das ist ein schönes Zitat, wenn man das isoliert hören würde. Ja, warum?
Weil mir die Arbeit einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich mir auch selber vorher nicht vorgestellt habe, aber wie viel gute Laune dort auch herrscht, ja. Gerade auch in der Zusammenarbeit mit den jungen Männern. Also es ist oft eine wirklich gute Stimmung in den Gruppen. Es wird auch viel gelacht. Die haben teilweise echt einen wirklich coolen Humor, den sie mitbringen. Es ist eine total schöne Stimmung oft.
Wie würden Sie sagen, hat es Ihre Persönlichkeit, also Ihre eigene Persönlichkeit weiterentwickelt, diese Arbeit?
Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall in den vergangenen Jahren ein besseres Standing bekommen. Einfach dadurch, dass man immer alleine vor einer etwas größeren Gruppe steht und sich dort positionieren muss, immer schnell reagieren muss auf jegliche Kommentare, Situationen, Fragen etc. Und man da einfach auch viel selbstbewusster, glaube ich, geworden ist.
Merkt das Ihr Umfeld auch, Ihr privates Umfeld, dass Sie sich verändert haben durch die Arbeit im Gefängnis?
Ich denke schon, ich kriege das jetzt nicht so oft konkret zurückgemeldet, ja, dass sich da irgendwie viel verändert hat. Aber ich glaube schon, dass man das auch so im Ganzen ein bisschen merkt.
Jetzt nochmal runtergebrochen, was ist der Unterschied zwischen einer Regelschule, also draußen, und einer Schule im Knast? Was wäre für Sie der große Unterschied?
Also der allergrößte Unterschied ist einfach natürlich die Anzahl an Schülern, die man betreut, auch im Gesamten. Also wenn wir uns angucken, wie viele Schulkurse wir haben, mit was für einer Gruppengröße, 7, 8, 9, 12 Schüler, ist natürlich was ganz anderes. Und dadurch das Angebot auch immer wieder konkret anpassen können auf das Klientel, was man natürlich draußen so an der Schule ja nicht machen kann. Da ist ja alles relativ strikt vorgegeben im System.
Und die Erfolge sind vielleicht auch nochmal anders. Würden Sie sagen, dass ein junger Mann, der im Gefängnis seinen Abschluss macht, einen anderen Ehrgeiz hat als ein junger Mann in der Regelschule?
Teils, teils. Man müsste es ja immer von zwei Seiten sehen. Einerseits finde ich es immer total beeindruckend, dass zum Beispiel mal den Realschulkurs nehmen bei uns, der geht ein ganzes Jahr, beginnt im Januar, endet jetzt im Dezember. Die Jungs sind wirklich seit Januar voll und ganz dabei, auf ihren Schulabschluss hinzuarbeiten, ohne Ferien, ohne Sonstiges. Das heißt, jede Woche von montags bis freitags sitzen die und arbeiten auf ihren Schulabschluss hin, haben dafür aber auch nach einem Kalenderjahr ihren Schulabschluss in der Tasche. Man hat natürlich andersrum auch so mit, dass man sagen kann, okay, was sollen die auch sonst machen? Die sind ja jetzt da, dann kann man die Zeit ja auch irgendwie schon nutzen. Und ich habe jetzt oft die Erfahrung tatsächlich gemacht, am Anfang beginnt man vielleicht oft mit so einer Bildungsmaßnahme. Und dann sind die Jungs auch noch so ein bisschen, ja, Hauptsache erstmal hier ein bisschen Beschäftigung zu bekommen. Und im Laufe kommen dann doch immer mehr auch so diese Zielstrebigkeiten, dass sie dann wirklich merken, worauf sie eigentlich hinarbeiten, wie cool das dann vielleicht doch ist, nach 2 Jahren Haft rauszugehen und einfach einen erweiterten Realschulabschluss in der Tasche zu haben.
Also ein wichtiger Aspekt auch der Resozialisierung, oder?
Auf jeden Fall. Weil das einfach für die Jungs eine ganz große Möglichkeit ist, dann daraus auch mit wirklich Perspektiven rauszugehen, vielleicht auch wirklich sich schon mal Gedanken zu machen, auf welchen Beruf hätte ich denn eigentlich Bock? Was würde ich gerne machen und was ist dann tatsächlich auch möglich?
Was sind die praktischen Vorteile? Sind Sie den ganzen Tag dort, brauchen nichts mit nach Hause zu nehmen, so was die Rahmenbedingungen der Arbeit angeht? Mhm. Was sind die Vorteile gegenüber einer Regelschule?
Also die Vorteile für mich sind auf jeden Fall, glaube ich, wirklich der feste Arbeitsplatz. Ich komme morgens zur Arbeit, ich stempel mich ein und nach Feierabend wieder aus. Wir haben ein Gleitzeitsystem, alles, was ich an Überstunden mache. Und ja, wer sich mal länger mit Lehrern unterhält, kriegt relativ schnell mit, dass die selten wirklich bei einer 40-Stunden-Woche sind. Also alles, was man dann doch aber auch an Überstunden macht, können wir quasi auch mal abfeiern. Und was für mich noch ein großer Vorteil ist tatsächlich, dass ich keine Ferien habe, sondern Urlaubstage, ganz regulär. Und ich mir die aber auch wirklich so nehmen kann, wie ich sie haben möchte und wie ich sie brauche und nicht an die Ferien gebunden bin.
Das sind natürlich wirklich fette Vorteile. Vielen Dank, Kea Reinicke, für sehr das Gespräch, gerne. Die eben gerade gesagt hat, sie hätte am liebsten lebenslänglich im Gefängnis als Lehrerin. Sie zu Hause und unterwegs am Radio, bis zum nächsten Mal. Und mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann wieder heißt, die Barbar hat Besuch.
Die Barbar
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App.